ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Wir tauchen ab heute Vormittag, wie Wale und Delfine ihre Mitwelt wahrnehmen. Darum geht's mit Fabian Ritter. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ihre Faszination für Wale und Delfine, die haben Sie zum Beruf gemacht. Jetzt könnte man sagen, Sie sind gar kein Fischkopf, eher ungewöhnlich. Mhm. Sie stammen nämlich hier aus Esslingen. Wie kam denn überhaupt die Faszination für Wale und Delfine auf?
Das kam einerseits dadurch, dass wir sehr viel mehr im Urlaub waren, als ich und mein Bruder noch sehr jung waren. Auf der Insel Elba im Mittelmeer habe ich das lieben gelernt. Und dann ist es eine interessante Begebenheit. Ich habe dann in der Jugend, da war ich so 15, 16, ganz intensive von Delfinen geträumt. Wiederholt und so eindrücklich und schön auch, dass mir das irgendwie den Schub gegeben hat, sich da weiter zu informieren, Bücher zu lesen, Filme zu gucken. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt.
Haben Sie vorher einen Film geguckt, dass dann die Träume aufkamen? Ist ja ganz interessant, wie sowas passiert, oder?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich das nicht festmachen kann an einem besonderen Ereignis. Das hat Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich auch meine ersten Delfine in freier Wildbahn gesehen habe. Also da gab es nicht einen Punkt, wo ich sage, worauf ich das zurückführen könnte. Das kam ein Stück weit aus dem Nichts.
Dennoch stimmt dann bei Ihnen unbedingt dieser Satz, den Träumen zu folgen, oder?
Auf jeden Fall, genau.
Ja. Und Sie haben erstmal Biologie studiert, haben inzwischen einen internationalen Ruf für nachhaltige Gestaltung des Walbeobachtungstourismus. Und deshalb können Sie überhaupt die Welt aus den Augen der Wale und Delfine so gut schildern. Als was sehen Sie sich persönlich denn? Ist das so eine Mittlerrolle, die Sie da innehaben? Wie ist es?
Ja, tatsächlich. Ich versuche zu vermitteln zwischen der Welt der Ozeane und der Welt der Wale und Delfine und der menschlichen Welt. Und das Schöne ist ja, dass man da so viel Wiedererkennungsfaktor hat und dass da so eine Bezogenheit ist von den Delfinen auf die Menschen und andersrum. Das ist ja ein Thema, was viele Menschen auch begeistert.
Ja, wobei, wie meinen Sie Wiedererkennungsfaktor? Inwiefern?
Na, wenn wir in die Biologie und die Ökologie und das Wesen von Walen und Delfinen schauen, dann erkennen wir da ganz viele Eigenschaften, die uns ähnlich sind.
Ne? Zum Beispiel?
Hohe Intelligenz, eine große, sehr komplexe Sozialsysteme. Also das Thema des Buches ist ja auch das Wir. Und die Gemeinschaft ist für Wale und Delfine wahrscheinlich genauso wichtig für Menschen und wichtiger als für die meisten anderen Tiere. Und das ist etwas, was wir natürlich von uns auch kennen.
Dann können Sie das mit der hohen Intelligenz vielleicht gleich mal aufklären. Denn vor einigen Jahren kam ja auf, dass Delfine immer für so intelligent gehalten wurden. Und dann gab es Untersuchungen. Dann hieß es, naja, man hat sie eher überschätzt. So intelligent sind sie eben doch nicht.
Also da würde ich gegenhalten wollen, denn das, was wir über den Aufbau des Gehirns und die Denkleistung wissen über Wale und Delfine, indem wir Experimente mit ihnen gemacht haben und sie auch über lange Zeit beobachten, das spricht eine sehr, sehr deutliche Sprache, dass sie tatsächlich einen hohen Grad an Durchblick haben, Probleme lösen können, Handeln, Planung und auch Persönlichkeit entwickeln. Also kein Delfin tickt wie ein anderer, alle haben so ihren Charakter auch.
Wie kam denn dann diese Studienlage auf, dass man sie überschätzt hat? Was können Sie dazu sagen?
Ja, es ist leicht, die Delfine zu mystifizieren. Ne? Sie lächeln uns scheinbar an, obwohl es kein echtes Lächeln ist, weil sie nicht anders können. Und sie haben eine Ausstrahlung von Schönheit, Eleganz und eben dieses Sozialverhalten. Das wirkt auf uns immer so, dass wir es auch vielleicht ein bisschen übertreiben. Man sagt gerne mal, das sind die Engel der See und sie sind hyperintelligent, möglicherweise intelligenter als der Mensch. Das Problem ist, wir haben selbst für menschliche Intelligenz keine eigentliche Definition. Wir
können eigentlich lässt sich schlecht messen, ne?
Lässt sich schon messen, ja. Aber wenn wir menschliche Intelligenz messen, dann messen wir eben menschliche Intelligenz. Mhm. Und das sind andere Maßstäbe, die kann man nicht unbedingt auf andere Wesen übertragen. Insofern sind die Intelligenzen grundsätzlich unterschiedlich.
Sie haben es eben schon mal kurz angeschnitten, dieses Gesicht der Delfine. Lächeln die wirklich? Sie können es nochmal aufklären.
Es wirkt auf uns so, aber sie können tatsächlich nicht anders. Das ist eine fest eingeprägte Physiognomie. Und ich sage immer, ein Delfin, der gestrandet ist oder auch tot ist, der lächelt immer noch. Also das ist etwas, was uns so erscheint. Und auch freundlicher erscheint, als es oft ist. Aber es gibt tatsächlich auch ein Lächeln der Delfine. Wenn sie nämlich ganz leicht das Maul öffnen, dann weiß man heute, dass das freundliches Gesonnen ist.
Ja, Sie sagen gerade, freundlicher erscheint, als sie vielleicht sind. Sind das grundsätzlich freundliche Tiere?
Ich würde sagen, ja. Also ich habe in meiner Laufbahn das noch nicht erlebt, dass ein Delfin aggressiv geworden wäre. Das heißt nicht, dass sie auch bestimmte Gebärden und Verhaltensweisen zeigen, die Respekt einflößen wollen, sollen. Ein hoher Sprung zum Beispiel über mehrere Meter, das macht Eindruck.
Ja.
Aber einen Angriff per se kann man jetzt nicht unbedingt komplett ausschließen, passiert aber extrem selten. Und Delfine sind eigentlich auch viel zu vorsichtig, als dass sie sich selber in die Situation begeben würden, wo sie sich verteidigen müssten oder angreifen müssten.
Gäbe es irgendeine Drohgebärde beim Delfin, wo wir dann vorsichtig sein müssten? Könnten wir das erkennen, rauslesen?
Ja, wenn man, also mit einer gewissen Übung, ja. Also das weit geöffnete Maul ist immer ein Warnzeichen. Das Ausblasen von Luft unter Wasser ist etwas, wo ein Delfin sagt, so Achtung. Und wenn es richtig heftig kommt, dann wird ein Delfin das Maul öffnen und mit einem lauten Schlag die Kiefer aufeinander klappen.
Mhm.
Ein sogenannter Jaw-Clap. Und wenn man das sieht, dann sollte man den Rückzug antreten.
Wobei
sehr vorsichtig.
Wir denen ja in den seltensten Fällen so nahe kommen, ja. Sondern die meisten Menschen machen dann so Wahlbeobachtungstouren, da sind sie ganz engagiert.
Mhm.
Was raten Sie denn da? Haben Sie da so drei gute Tipps, wer so etwas macht, wie so etwas vernünftig angehen?
Ja, es gibt so zwei goldene Regeln für die Wahlbeobachtung. Und das eine ist, wir als Menschen sollten uns verhalten wie die Gäste auf dem Meer. Ne? Man fährt ja üblicherweise mit dem Boot aufs Meer und das macht Lärm. Das kann auch stören, gerade wenn es mehrere Boote sind. Und dann ist es gut, erstmal zu gucken, wo sind die Delfine, womit sind die gerade beschäftigt, sind wir als Menschen gerade willkommen oder einfach nur geduldet oder stören wir auch?
Und wie kriegen wir das raus?
Indem man auf das Verhalten schaut. Ne? Also die Bewegungsmuster, wenn Delfine ständig die Richtung wechseln, wenn man ihnen näher kommt oder abtauchen, dann ist das ein ganz klares Zeichen, so oh, lasst uns mal lieber in Ruhe. Abstand von vornherein halten, ne? Nicht auf Teufel komm raus, so nah wie es geht. Es gibt in vielen Ländern Regulationen, die sagen, nicht näher als 60 Meter, nicht näher als 100 Meter. Und das gilt es dann zu respektieren. Und die zweite goldene Regel lautet, die Delfine oder die Wale sollen bestimmen, was geht. Also die Intensität einer Begegnung, die Nähe, das soll in den Händen, kann man ja nicht sagen, in den Flippern der Wale und Delfine liegen.
Ja.
Und wenn man das respektiert, dann hat man schon viel richtig gemacht.
Ja, das lässt sich dann auch wirklich nur durch gutes Zuschauen einordnen. Ne? Also da muss schon jemand dabei sein, der wirklich auch eine Kenntnis hat. Ist das immer so?
Nein. Whale-Watching ist weltweit betrachtet ein Riesen-Business und ein Megaboom, könnte man sagen, in den letzten Jahrzehnten. Und oft geht es da tatsächlich dann nur ums Geldverdienen und möglichst nah ran, möglichst sensationelles bieten, das tolle Foto ergattern. Und da gilt es als Tourist oder Reisender eben darauf zu achten, was wird mir angeboten in einem Gebiet? Gibt es da viele Anbieter? Welche Boote mit welcher Geschwindigkeit fahren die? Gibt es Regulationen? Macht man sich überhaupt Gedanken darüber, dass man auch eine Störung sein kann? Gibt es jemand, der Daten erhebt? Gibt es Kooperationen mit NGOs oder mit den Behörden und so weiter? Da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, anhand derer man dann als Reisender oder als Waywatcher schon sagen kann, okay, ich gehe mal lieber die Richtung oder hier lasse ich es vielleicht auch tatsächlich sein.
Ist also sich wichtig, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen.
Ganz wichtig. Ja.
Und höre ich daraus, mehrere Anbieter sind besser, weil ich, klar, dann habe ich eine Auswahl und kann auch vergleichen. Wahrscheinlich ist das einfach so, ne?
Es kommt eben darauf an, wie die sich verhalten und mit welchem Bewusstsein sie das auch vermitteln, dass sie selber sich klar sind, eine Störung sein zu können, dass sie Forschung anbieten, dass es eine Art Öffentlichkeitsarbeit gibt, werden Veranstaltungen angeboten, Filme gezeigt. Gibt es Flyer, die über die Wale und Delfine informieren und auch darüber, dass man sich Gedanken macht, dass es den Walen und Delfinen nicht unbedingt immer nur gut geht, weder mit dem Whale-Watching noch mit der Fischerei und den ganzen Themen. Und da kann man dann schon rausfiltern, ob es hier um Big Business und Halligalli geht oder um eine naturkundliche Exkursion im besten Falle.
Jetzt gibt es diesen Slogan, rettet die Wale, rettet die Erde. Warum sind wir denn so untrennbar mit den Walen und Delfinen verbunden?
Ja, zunächst mal, weil der Großteil des Planeten vom Ozean bedeckt ist. Das ist der größte zusammenhängende Lebensraum und der ist enorm wichtig fürs Klima. Und gesunde Walpopulationen, gesunde Delfinpopulationen sind wichtig für die Gesundheit der Meere. Es gibt da eine ganze Reihe von sogenannten Ökosystemfunktionen, die Wale erfüllen, indem sie Stoffe transportieren von polaren in tropische Gewässer. Dadurch, dass Pottwale etwa tief tauchen, transportieren sie Stoffe aus der Tiefsee an die Oberfläche. Dort entledigen sie sich und im Kot der Wale ist sehr viel Eisen, das düngt die Meere, feuert das Planktonwachstum ab. Das wiederum führt dazu, dass CO2 aus der Atmosphäre gezogen wird. Und insofern könnte man sagen, sie helfen uns bei der Abmilderung des Klimawandels.
Also das sind richtige Klimaarbeiter, kann man sagen. Da gibt es ja, glaube ich, Vergleiche auch sogar. Was ein Wal schafft im Vergleich zu anderen Dingen. Haben Sie so eine Zahl zufällig im Kopf?
Ja, es kursieren so ein paar Zahlen. Da muss man aber wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Einmal wurde gesagt, ein Wal ist so viel wert wie 33.000 Bäume, also wie ein kleiner Wald. Und tatsächlich ist es so, durch die lange Lebensdauer und die enorme Größe von den Großwalen jetzt sind sie effektive Kohlenstoffspeicher. Und wenn ein Wal stirbt, dann in der Regel sinkt er dann irgendwann in die Tiefsee. Ja. Und damit ist das CO2 oder der Kohlenstoff gebunden und der bleibt dann da auch ein paar Jahrhunderte. Er nährt dann auf der anderen Seite da noch ein ganzes Ökosystem, sehr viele verschiedene Arten, die man auch nur von diesen Walkadavern kennt. Also da sind dann Ökosysteme am Entstehen. Aber de facto ist es so, gesunde Meere brauchen gesunde Walpopulationen.
In Sachen Altwerden können wir uns von den Walen auch noch was abgucken.
Auf jeden Fall. Viele haben eine ähnliche Lebensspanne wie wir. Bei den Orcas gibt es Nachweise dafür, dass die über 100 Jahre alt geworden sind. Bei Pottwalen sieht es ähnlich. Das reicht aber noch lange nicht an das langlebigste Säugetier des Planeten heran. Das ist der Grönlandwal. Der kann sage und schreibe über 200 Jahre alt werden.
Gibt es Erkenntnisse, warum das ausgerechnet bei dem so lang funktioniert? Man würde ja spekulieren, Grönland, da ist das Wasser kälter und kälteres Wasser hält vielleicht länger, oder?
Ja, das stimmt ein Stück weit auch. Und er hat eine relativ niedrige Körperkerntemperatur, 33 bis 34 Grad. Das ist für ein Säugetier relativ wenig. Er ist auch eher ein behäbiger Schwimmer, ist jetzt nicht der Athlet unter den Walen. Und diese Kälte um ihn herum, das hält gewissermaßen länger frisch.
Kann man das heißt, so sagen, das bei uns ja auch. Wenn wir eher in der Kälte ausgesetzt sind, verbrennen wir mehr und dadurch werden wir nicht so dick. Also insofern, es gibt ja viele Parallelen, stellt man immer wieder fest.
Ne? Ja, sämtliche Lebensprozesse laufen in wärmeren Temperaturen auch viel schneller ab. Ja.
Wal ist nicht gleich Wal und Wal ist nicht gleich Fisch. Welche Aufklärungsarbeit müssen Sie da immer wieder leisten?
Ja, also die meisten Menschen wissen inzwischen, dass wir es mit warmblütigen, luftatmenden Säugetieren zu tun haben, dass die Bewegungsart eine andere ist. So als Daumenregel, Fische sind mehr oder weniger senkrecht ausgerichtet und bewegen ihre Schwanzflosse von rechts nach links. Bei Walen ist die Schwanzfluke immer waagerecht, genau, und geht auf und ab zur Fortbewegung. Daran kann man es erkennen. Und natürlich Fische atmen Wasser, Delfine und Wale atmen Luft.
Von Walgesängen haben schon so viele gehört. Wie funktioniert die Kommunikation der Wale untereinander?
In erster Linie über Töne. Wale und Delfine sind Wesen des Schalls. Sie leben in erster Linie, orientieren sie sich und kommunizieren über ihr Gehör und die Laute, die sie abgeben. Echolokation bei den Zahnwalen, die berühmten Gesänge der Buckelwale. Mhm. Und sie benutzen dabei auch Frequenzen, die sehr weit tragen. Das Wasser ist ein Medium, was den Schall sehr schnell und sehr weit transportieren kann. Und so ist es nicht unüblich, dass Wale über Dutzende von Kilometern, manchmal wohl auch über Hunderte von Kilometern, wow, sich gegenseitig hören können, sofern die Umgebung nicht verlärmt ist, was natürlich inzwischen ein großes Problem ist. Aber Töne und das Gehörte sind sehr viel wichtiger als das Gesehene. Macht ja auch Sinn, in stockeduster See bei Nacht in großer Tiefe oder im trüben Wasser nützen die besten Augen nichts. Und dann sind es Klicklaute, Grunzlaute, Pfeiftöne oder diese ausgedehnten Gesänge, über die sich Wale und Delfine auch identifizieren.
Hören kommt vorm Sehen, ist also die Grundregel. Können Sie solche Laute imitieren, dass wir so eine Vorstellung davon bekommen?
Also der typische Klicklaut ist ganz kurz so. Und die Kunst steht dann bei den Delfinen darin, sehr viele Klicklaute aneinander zu hängen. Das sind dann bis zu 1000, manchmal 2000 Klicks. Das ist dann ein Zzzzt, wenn man das so tonal dann hört, die einzelnen Klicks gar nicht mehr raushört. Und dann gibt es so hochfrequente Pfiffe. Das hört sich vielleicht ein bisschen so wie dieses an. Wobei man bemerken muss, dass das meiste in dem Frequenzbereich liegt, den wir gar nicht mehr hören. Also das ist so am oberen Rand dessen, was wir hören können. Und da drüber ist noch sehr, sehr viel mehr.
Wie ist es denn für die Wale und Delfine, wenn da viele unterwegs sind und so ein Schall geht über hunderte von Kilometern? Da muss ja die Hölle los sein, da ist ja richtig laut. Oder sprechen die so selten?
Sie sprechen so gesehen relativ konstant auch, aber es sind nur die sehr, sehr tiefen Frequenzen, die so weit tragen. Je höher eine Frequenz ist, desto schneller wird sie absorbiert, auch vom Wasser. Und deswegen benutzen die Großwale dieses tiefe Wummern, das eben, wenn es auch in bestimmten Wassertiefen abgegeben wird, dann in sozusagen gefangen wird in bestimmten Wasserschichten und dadurch wird diese Long-Distance-Communication möglich.
Hat es dann so ein bisschen wie eine Flughöhe? Also die einen Schallwellen sind in der Höhe unterwegs und die anderen in der anderen? Können wir uns das so vorstellen?
Könnte man so sagen, dass die Wale auf jeden Fall die Bedingungen im Meer sehr gut kennen und kennen müssen. Da gibt es ja Schichtungen, die Strömungen, Temperaturverteilung, das sind alles, könnte man sagen, Landschaften unter Wasser, die für die Wale leicht lesbar sind. Und man vermutet, also die Echolokation bei Delfinen funktioniert so ein bisschen wie bei Fledermäusen. Da wird das Echo empfangen und die Orientierung auf kurze Distanz ist sehr, sehr exakt. Und man vermutet, dass auch Großwale das können mit den tiefen Frequenzen, dann aber ein ganzes Ozeanbecken sozusagen ausleuchten und da dann die unterseeischen Gebirge, Schluchten und so identifizieren können und sich daran orientieren.
Wurde denn schon identifiziert, was da gesprochen wird? Also, dass dann einer sagt, oh, hier kommt gerade ein guter Heringsschwarm, Leute, lass mal darüber.
Ja, so etwa läuft das ab. Das ist schwierig natürlich, da das Richtige rein zu interpretieren, aber es gibt durchaus Signale, die ziemlich eindeutig sind. Also es gibt bei Delfinen zum Beispiel einen Contact Call. Das ist klar, wenn da ein Delfin diesen Ruf von sich abgibt, dann wenden sich die anderen dorthin oder schwimmen auf den anderen zu. Ich selbst habe es schon erlebt, dass Signale ausgesandt wurden und dann eine Reaktion der ganzen Gruppe da war.
Weil Begeisterung oder irgendwie Ärger?
Ja,
oder
was auf jeden das? Fall eine Information da drin steckte, so hinten, da hinten jetzt mal in die Richtung, da scheint es Fisch zu geben. Und vor allem ist dann eben auch die Information verborgen in den Rufen und in dem Gesang, wer singt denn hier gerade? Und das geht so weit, dass bei großen Tümmlern zum Beispiel es sogenannte Signaturpfiffe gibt. Die sind individuell ausgeprägt und jeder Delfin hat diesen Signaturpfiff. Das ist im Grunde sowas wie ein Eigenname.
Ja, wie eine Unterschrift, denke ich gerade.
Genau. Ja. Und es wurden eben auch wurde beobachtet, dass der eine Delfin den anderen ruft, indem er seinen Signaturpfiff nachahmt. Ja. Oder Delfine, die sehr gut miteinander auskommen und jahrelang miteinander Verbündete sind, dass deren Signaturpfiffe sich aneinander anpassen und dadurch dann die soziale Bindung auch nochmal zum Ausdruck gebracht und gestärkt wird.
Wie groß ist denn überhaupt so ein Verbund? Denn es gibt ja ab und zu mal so Einzelgänger, das ist wohl sehr selten. Mhm. Und in welchen Gruppengrößen sind Delfine und Wale unterwegs?
Das geht von 2 bis viele Tausend. Also je ozeanischer Delfine leben, desto größer ist tendenziell die Gruppe. Das variiert von eher küstennahen Orientierten von 10 bis 15 so im Durchschnitt. Viele von solchen Gruppen ergeben dann eine Gemeinschaft, die vielleicht einige hundert Tiere sein können. Groß sein können bei großen Tümmlern dann an bestimmten Küstengebieten. Und auf der hohen See sind es gerne mal ein paar hundert Tiere. Und bei den Großwalen naturgemäß nicht so große Gruppen, aber auch da denkt man manchmal vielleicht, ha, hier ist ja nur einer oder zwei, man sieht nur einen, aber der kann durchaus Teil einer Gruppe sein, die man halt nicht überschauen kann. Und die sind unter Wasser aber in akustischem Kontakt.
Mhm. Wird gepfiffen und die ganze Bande kommt hinterher.
Oder gebrummt und sie wissen genau, wo sie sind und sind aber trotzdem 10 Kilometer voneinander weg und gehören dennoch zusammen.
Wie spielen und lieben Wale denn?
Also spielen tun sie vielleicht, man könnte sagen, es hat immer was Spielerisches, was sie tun. Das sieht für uns, sie haben ja so eine Ausstrahlung von Eleganz und Leichtigkeit. Und tatsächlich sind sie sehr verspielt im Miteinander und dass sie sich Dinge genau anschauen, mit Objekten spielen, manchmal auch mit anderen Lebewesen. Also Delfine haben wir beobachten können, Schildkröten unter Wasser gedrückt oder sich an Seevögel von unten rangeschlichen und die unter Wasser gezogen. Also da scheint auch so ein bisschen Humor dabei zu sein. Und naturgemäß sind die Jungen, die Delfin-Mädchen, Delfin-Jungs oder die kleinen Kinder, sage ich, auch lieber als Jungtiere oder Kälber. Mhm. Die sind die verspieltesten, weil sie Unfug im Kopf haben. Und das dauert auch eine ganze Weile, bis die groß werden und pubertieren. Das vergehen gerne mal 10 Jahre. Beim Pottwal sind es 15 Jahre, ganz vergleichbar mit uns. Und solange die auch noch sich selber ausprobieren, ja, ist vieles, wird auch im spielerischen Kampf oder im spielerischen Miteinander dann ausgetragen.
Da passt die Frage, Heike hört uns in München, von Heike vielleicht gerade ganz gut dazu. Sie sagt nämlich, ich habe in einer Doku über Delfine gesehen, dass insbesondere heranwachsende Delfine häufig übergriffig gegen andere Tiere werden, um ihre Kräfte auszuloten. Als Beispiel wurde eine Gruppe Delfine gezeigt, die eine Art Fisch zwischen sich und hin und her schubst, bis dieser schließlich tot war. Es wurden auch Delfinweibchen aus anderen Gruppen vergewaltigt. Ist das Fantasie oder gibt es das tatsächlich?
Nee, die Beobachtung gibt es schon. Ne? Also Delfine haben ja auch so eine Aura eben der Verspieltheit, der Freundlichkeit. Aber man möge sich nicht täuschen, da gibt es handfeste Auseinandersetzungen auch ziemlich ruppiger Art. Nicht so, dass Delfine sich jetzt gegenseitig schwer verletzen würden. Aber da werden schon auch die sozialen Ränge sozusagen oder soziale Miteinander, die Regeln verdeutlicht und ausgetragen. Und ja, es gibt eine Tümmlerpopulation, die ist dafür bekannt, dass sich dort die Männchen zusammentun, die Männer, sage ich lieber, um die Weibchen sozusagen, die Frauen zu entführen. Und dann werden die ja zum Sex genötigt, würde ich mal lieber sagen. Auch Vergewaltigungen gibt es wohl auch. Aber das scheint in Anführungszeichen normales Vorgehen zu sein und auch ganz wichtig für die Dynamik, insbesondere unter den Männern. Die bilden nämlich tatsächlich Bündnisse zu zweit oder zu dritt und dann gibt es Bündnisse von Bündnissen.
Finden die Weibchen wahrscheinlich nicht so toll.
Nee, die sind sozusagen, die sehen sich auch vor und gehen, wenn sie da keine Lust drauf haben, gehen sie den Delfinen Männern aus dem Weg, auch zum Schutz ihrer eigenen Nachkommen.
Haben die auch Bündnisse?
Ja, sie tun sich auf jeden Fall, also das ist tatsächlich so, dass die Männer eher mit den Männern zusammen sind und die Frauen mit den Frauen, weil es gibt ja eine komplett unterschiedliche Ausrichtung. Ne? Bei den Männern geht es um den Sex und wie kommen wir an die Frauen ran. Also es ist tatsächlich so, dass junge männliche Delfine sich eher in die männliche Richtung orientieren und Klicken bilden, während die weiblichen Delfine sich an ihren größeren Schwestern, an ihrer Mutter und den Großmüttern orientieren, weil sie jeweils von den Größeren eben auch lernen, wie man so sich verhält als der ein oder die andere.
Gibt es denn dann so Familienverbünde? Gibt es Liebe unter Walen und Delfinen?
Ich würde sagen ja, auch wenn ich mich da als Naturwissenschaftler und Biologe natürlich sehr weit aus dem Fenster lehnen kann. Aber wir wissen um die tiefe Emotionalität, die auch gezeigt wird bei Delfinen und bei Walen, dass sie zum Beispiel sich gegenseitig unterstützen, kranke Tiere an der Oberfläche halten, nicht ohne weiteres von toten Jungtieren ablassen. Und das spricht alles dafür, dass sie sehr, sehr tief fühlen. Und das ist im Grunde auch eine Stütze des Sozialverbundes. Und das geht tatsächlich dann auch so weit, dass in einigen Arten, Orcas sind ein gutes Beispiel und Grindwale, die Wale ihr ganzes Leben in echten Familiengruppen zusammenleben. Und wenn man sich überlegt, dass so ein Orca und ein Grindwal 80 Jahre alt werden, da ist es im Grunde eine Notwendigkeit, den anderen kennenzulernen, verstehen zu lernen und auch lieben zu lernen.
Wir sind unter Wasser heute Vormittag. Fabian Ritter nimmt uns mit in die Welt der Meeressäuger und wir wollten über Kultur und Traditionen bei Walen und Delfinen sprechen. Bringt man erstmal nicht so miteinander in Verbindung. Warum ist da doch was dran?
Ja, bei Delfinen ist es so, keiner tickt wie derselbe, kein Wal gleich dem anderen. Und so wie die Individuen im Grunde Persönlichkeiten und bestimmte Charaktere entwickeln, tun das auch die Gemeinschaften, in denen sie leben. Je nachdem, wo man sie findet, das kann an der Küste sein, in Inselarchipelen, auf der hohen See, gibt es unterschiedliche Strukturen, Strömungen, unterschiedliche Beute und die verlangt nach unterschiedlichen Strategien, ihr habhaft zu werden. Und so kann man beobachten, dass ganz unterschiedliche Jagdstrategien erlernt werden, die man dann tatsächlich auch nur in ganz bestimmten Populationen antrifft. Und das Frappierende ist, dass das Verhalten von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Auch so, dass man bestimmte Populationen an den Lautäußerungen erkennen kann. Also es werden tatsächlich Dialekte gesprochen, die sich über Generationen fortpflanzen und damit haben wir es mit Traditionen zu tun. Und weil Wale und Delfine ja schon sehr viel länger oder seit Millionen von Jahren auf dem Planeten sind, können wir davon sprechen, dass es möglicherweise die ältesten Kulturen sind, die wir kennen.
Ist ja irre, wie weit weit die Forschung dabei ist, Dialekte bei Delfinen und Walen rauszufinden. Wie weit, sagen Sie, ist die Forschung generell dabei?
Also es ist bei Walen und Delfinen immer so, dass für eine Frage, die man beantwortet, drei neue auftauchen. Ja. Und es gibt jetzt groß angelegte Forschungsprojekte, die versuchen auch mit KI dahinter zu steigen, was die Buckelwale zum Beispiel tatsächlich jetzt singen, die Inhalte. Ja. Es wird schwierig, es ist eine Herkulesaufgabe und man ist ein Stück weit auch am Anfang. Ich würde eher sagen, also die wissenschaftliche Forschung ist auf der einen Seite sehr wichtig, auf der anderen Seite gilt aber auch auf einer anderen Ebene zuzuhören und hinzuschauen, wie geht's den Walen denn in den Ozeanen, wie kommunizieren sie untereinander, wie kommunizieren sie möglicherweise auch mit uns, indem sie über ihr Verhalten und das, was sie tun, uns Geschichten erzählen und vielleicht auch die eine oder andere Warnung aussprechen.
Das habe ich Ihrem Buch entnommen, Wir Wale. Das ist im Grunde Ihre Hauptbotschaft, wie sehr wir mit den Walen verbunden sind und dass das Zuhören so wichtig ist.
Das ist ein Motiv, das wir seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden kennen. Eine Verbundenheit zwischen Mensch und Wal. Es gibt viele Schöpfungsmythen, es gibt die Legenden. Bei den alten Griechen war das Töten eines Delfins genauso geächtet wie der Mord an einem Menschen. Also diese in Ehrenhaltung. Die Native Americans an der Ostküste der USA fühlen sich sehr verbunden mit den Orcas, weil sie sie genauso wie sich selbst als Lachsvolk bezeichnen. Und diese Verwandtschaft im Geiste sozusagen, die setzt sich im Modernen im Grunde über unsere Begeisterung fort, dass wir die Tiere beforschen, dass Whale-Watching so ein Boom ist und wir fühlen uns von den Walen und Delfinen angezogen. Und andersherum scheint es auch so zu sein, dass sie etwas an uns finden. Sie nehmen uns sicherlich auch wahr als in irgendeiner Weise besonders oder vielleicht auch intelligent, auf jeden Fall uns zugewandt, weil sie mit uns einfach auch umgehen müssen. Und oft paart sich das mit einer Neugier und einer, teilweise geht das tatsächlich so weit, dass Delfine Menschen schon aus Seenot gerettet haben oder vor Haien beschützt. Da fragt man sich doch, warum machen die das?
Eine Gegenseitigkeit. Passt die Frage von SW1-Hörer Martin gerade. Er sagt nämlich, haben Wale ein Selbstbewusstsein? Also erkennen sie sich selbst, so wie wir Menschen? Gibt es dazu Erkenntnisse?
Da gibt es tatsächlich ganz interessante Experimente. Für den großen Tümmler ist das de facto nachgewiesen, dass er sich im Spiegel erkennt, auch für den Orca. Bei 2 Kilo Gehirn beim großen Tümmler und 5 Kilo Gehirn beim Orca würde man auch sagen, ja, das würde man erwarten. Und tatsächlich scheinen sie eine Vorstellung von sich zu haben. Auch dieser Signaturpfiff, ne, dass man sich einen Namen gibt, spricht dafür, dass sie eine Vorstellung von sich haben. Und das ist wichtig in dem Kontext, wo man sich als Netzwerk begreift oder als Teil eines Netzwerkes, auf das man auch auf Gedeih und Verderb angewiesen ist, weil man sich gegenseitig unterstützt, voneinander lernt und miteinander kommuniziert.
An der Costa del Sol zwischen Malaga und Marbella werden wir gerade gehört. Da macht nämlich Familie Bechtler aus Ludwigsburg gerade Urlaub und sagt, hier wurden in den vergangenen Tagen mehrere Wale und Delfine vor der Küste gesichtet, sogar ein Verwandter des Walhais. Hat Fabian Ritter eine Erklärung dazu?
Also es ist nicht untypisch, dass im südlichen Mittelmeer in der Nähe der Straße von Gibraltar, Costa del Sol, Wale und Delfine auftauchen. Man würde jetzt nicht erwarten, dass man die gut beobachten kann von der Küste, aber es ist kein Gebiet, wo man nicht da auch ein Stück weit mitrechnen könnte.
Aus Sindelfingen schreibt uns Reinhard und sagt, mich würde interessieren, ob Herr Ritter die Geschichte von Pelorus Jack kennt und wenn ja, was er davon hält.
Ja, die kenne ich natürlich. Das ist,
müssen Sie uns aufklären.
Eine große Legende, aber die hat auch Wahrheitsgehalt. Pelorus Jack war ein Rundkopfdelfin, der in der Enge zwischen der Nord- und Südinsel Neuseelands Schiffe begleitet hat und ihnen so geholfen hat, durch diese Meerenge zu kommen. Und da hat er natürlich enorme Aufmerksamkeit bekommen, ist zu einer lokalen Berühmtheit geworden, war aber auch letztlich dann Opfer von einer Gewalttat, ist wahrscheinlich von den Menschen erschossen worden. Die Gründe kennt man leider nicht.
Seine Nachfrage, was halten Sie von Pelorus Jack?
Es ist der Ausdruck dessen, was mich auch so besonders fasziniert, dass Wale und Delfine uns Menschen manchmal so zugewandt erscheinen und sich um uns kümmern geradezu. Großes Rätsel, aber auch große Faszination.
Kirsten Kirschner schreibt uns, würde gern wissen, was Fabian Ritter dazu sagt, was mit den Walen und Delfinen in dem stillgelegten Freizeitpark in Frankreich passieren soll. Vielleicht Hat er da eine Einschätzung? Denn das beschäftigt Sie schon seit einigen Tagen. Müssen Sie vielleicht auch kurz den Hintergrund erklären?
Ja, es gibt das Marineland Antibes, das jetzt geschlossen wurde. Aber es gibt noch einige große Tümmler, die dort ihr Leben fristen und zwei Orcas. Und wie alle Wale und Delfine gehören die natürlich nicht in Gefangenschaft. Und denen dürfte es jetzt noch langweiliger sein als vorher, wo nicht mal der Betrieb aufrechterhalten wird. Die Wasserqualität soll ziemlich in den Keller gegangen sein und es wäre wichtig, die da rauszuholen. Und üblicherweise reiben sich dann andere Delfinarien schon die Hände und sagen so, wir wollen die jetzt haben. Ich würde dafür plädieren, dass man diese Delfine und die beiden Orcas in ein Refugium bringt, in eine abgesperrte Bucht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten inzwischen weltweit, um ihnen einen würdigen Lebensabend zu schenken. Oder sie möglicherweise wieder auf die Wildnis vorzubereiten.
Was haben denn überhaupt Wale und Delfine hinter sich, wenn sie in so einen Vergnügungspark kommen?
Naja, als soziale Tiere, die ihre Gemeinschaft brauchen, ihre Familie, ihre besten Freunde, natürlich können sie nicht mehr tief tauchen, nicht mehr weit schwimmen. All das, was zum Wesen von Delfinen und Walen gehört, fehlt in Gefangenschaft. Sie müssen sich an den Konsum von toten Fisch gewöhnen. Und es dürfte eine ziemliche Tortur sein. Allein die Fangaktionen, die wenigsten Delfine, muss man dazu sagen, werden im Delfinarium geboren. Wenn sie dort geboren werden, ist die Lebenserwartung erschreckend gering. Viele Totgeburten, viele Junge sterben nach wenigen Wochen. Und das bringt alles zum Ausdruck, dass es artgerechte Haltung für Delfine und Wale einfach nicht gibt.
Da kommt eine Nachfrage von Christoph Blätzinger. Ist es ratsam oder ungefährlich, mit wilden Delfinen zu schwimmen oder sollte man da besser nicht ins Wasser gehen?
Das ist eine super Frage. Ich rate prinzipiell davon ab. Der Trubel, der um Wale und Delfine eh schon herrscht, auch mit bootsbasiertem Whale-Watching, der wird an vielen Stellen tatsächlich durch das Schwimmen noch auf die Spitze getrieben. Das Potenzial, Wale und Delfine mit Menschen im Wasser aufzuscheuchen, zu erschrecken oder zu stören, ist noch ein bisschen größer. Und insofern würde ich da prinzipiell eher nicht zu raten.
Es gibt ja häufig diese Angebote über Therapien sogar. Was halten Sie denn davon?
Da halte ich gar nichts von. Solange sie auch in Gefangenschaft durchgeführt wird. Es gibt interessante Ansätze, dass man auch therapeutisch mit Delfinen sozusagen wirken kann, aber eben bei der Beobachtung in der freien Wildbahn. Das ist in jedem Fall der gefangenschaftsgestützten Delfintherapie
Der bessere Ansatz. Ein Grönlandwal wird bis zu 200 Jahre alt. Das haben wir heute schon erfahren von Ihnen. Wie hat sich denn in so einer Zeitspanne die Welt der Ozeane verändert?
Sehr stark. Also vor 200 Jahren war es natürlich auch in den kalten Gewässern, wo der Grönlandwal zu Hause ist, noch deutlich kälter und es gab sehr viel mehr Eis. Also das wird eine große Faktor sein, der diesem Wal, wenn er denn das Glück hat, so lange gelebt zu haben, am meisten auffällt. Und der zweite Faktor ist die Lautstärke. Das Vordringen der Reedereien und der Schifffahrtsrouten, aber auch der Öl- und Gasexploration bis in die Eisnähe, in die arktischen Gewässer, ist massiv. Und das führt zu einer erheblichen, sehr unangenehmen und manchmal sehr gefährlichen Lärmbelastung, die einem Grönlandwal nicht entgehen kann.
Sie schreiben ja aus der Perspektive der Wale und Delfine. Wie ging es Ihnen denn dabei, wenn Sie sich in solchen Situationen in deren Perspektive versetzt haben?
So eine Mischung wiederum aus Faszination, weil man versucht zu begreifen, wie so ein Wal tatsächlich tickt und wie er das alles wohl wahrgenommen hat, inklusive zwei Weltkriegen, wo sich die Menschen gegenseitig beschießen. Der Verlust seiner kompletten sozialen Gemeinschaft und ein gewisses Schaudern kommt dazu, was einem den Rücken runterläuft, weil man begreift, wie sehr wir die Meereswelt und damit die Lebenswelt von Walen und Delfinen und von allen anderen Meeresorganismen schon zerstört und verändert haben.
Was können wir denn von Walen und Delfinen vielleicht lernen, um es doch noch zu stoppen?
Ich glaube, das Thema wir und wie wir uns als Individuen begreifen. Wir Menschen sind ja Künstler darin, uns auf uns selber zu berufen, erstmal nur an uns zu denken, also an ich als ich tatsächlich Und Delfine und Wale, so sehr sie Individuen sind und Persönlichkeit mitbringen, ich glaube, ihr Bewusstsein ist sehr viel mehr ein Wir-Bewusstsein als ein Ich-Bewusstsein. Sie fühlen sich immer aufgehoben in einer Gemeinschaft, in die sie hineingeboren werden, die sie brauchen, die sie stützt. Und ich glaube, das ist ein Motiv, das uns ein bisschen abgegangen ist in den letzten Jahrzehnten und vielleicht auch Jahrhunderten oder auch gerade in der heutigen Zeit. Und dahin zu schauen, wie wir Menschen sind ja auch wir Wesen und hochsoziale, nichtmenschliche Tiere. Und da können wir uns schon die ein oder andere Scheibe abschneiden.
Und wenn Sie sich was wünschen dürften, was in Erfüllung geht?
Dann wünsche ich mir, dass den guten Worten, die fast alle Menschen haben über das Meer und auch über das Leid von Walen und Delfinen, Taten folgen. Dass wir jeder für sich und wir als Gemeinschaft verstehen, welche Auswirkungen unser Handeln individuell und gesellschaftlich, gemeinschaftlich auf die Meere hat. Wenn wir da den Shift hinbekommen, vom Handeln, vom Wissen ins Tun zu kommen, das wäre mein größter Wunsch.
Walforscher Fabian Ritter, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.